Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Guten Morgen, mein dicker Schatz.
Ich bin nicht mehr dick.
Nein, das stimmt.
Ich bin plüschig, vielleicht.
Nee, bist du auch nicht mehr.
Doch, bin ich.
Nein. Du bist ganz eingefallen geworden. Man kann die Rippen zielen.
Ne, kann ich? Wo denn? Welche?
Keine Ahnung.
Ja.
aber schon wieder das,
natürlich,
das fiese, miese
Mikro. Und guck, das blaue Licht leuchtet.
Ja, und was macht das blaue Licht?
Es leuchtet blau.
Ja.
Ja. Ein Zitat aus Rambo.
Rambo Nummer 3, einer der besten Sätze der Filmgeschichte. Das blaue Licht.
Und das blaue Licht.
Das blaue Licht, es leuchtet blau.
Ja, aber das hat Inhalt.
Das hat eine Aussage, ja.
Leute.
Guten Morgen, ihr Lieben. Na?
Ich hoffe, ihr habt auch langsam schon so ein bisschen Frühlingsgefühle. Zumindest, ich bin ja gestern Abend nochmal gelaufen. Und das war richtig. Leute, ich habe die ersten Krokusse gesehen. Krokusse.
Ja, Krokusse.
Krokusse.
Ja,
genau. Der Metzger von Krokus. Der Metzger von Krokus. Krokusse, weißt du?
Ja.
Ne?
Will ich mal sagen.
Verstehst du?
Mhm. Ne? Jo, süß, ne?
Ja.
Nicht ganz niedlich.
Ja, schön. Und es war richtig milde. Und heute Morgen auch. Also es wird heute, glaube ich, noch wärmer werden. Also, Mensch, ob uns überhaupt Leute zuhören, wenn das draußen
laufen schon... alle. Oder sie fallen alle gerade über den Kühlschrank hier, weil sie alle Hunger haben.
Oder
und brauchen
wenn,
ein Frühstück.
Oder haben Frühlingsgefühle und fallen über den Partner her.
Das geht auch, aber beides hält einen ja nicht davon ab, nebenbei die beste Sendung ever zu hören, nämlich... Psychologen beim Frühstück.
Und das ist ein absoluter Übergang, der ist so zauberhaft.
Der ist großartig, ne?
Zu Katrin. Katrin hat nämlich einen wunderbaren Kommentar auf Instagram zu uns geschrieben. Mhm. Und Leute, lehnt euch zurück, macht die Lausche auf und jetzt kommt Katrin. Also in meiner Person, ich bin jetzt Katrin, ja? Mhm.
Siehst auch so aus.
Ich sehe. Oh nein, Katrin ist hübsch. Ich habe ein Foto gesehen, Katrin ist hübsch. Ich bin auch hübsch, aber Katrin ist hübscher.
Quack nicht rum, erzähl. So.
Lieber Herr Thiel, liebe Frau Loschow, Katrin, ich würde dir gerne das Du anbieten, aber...
Oh, so. Nun bleib mal beim Thema und mach mal hin.
Ich genieße es gerade, ja? Isst du deinen halben Berliner? Wir haben nämlich wieder einen Berliner geteilt, wir beide.
Ja, heute Morgen.
Heute Morgen. Mhm. Also, wo war ich bei Katrin? Leute, es kann bestauen jetzt.
Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 2 Stunden.
Also, wie fange ich an? Lieber Herr Thiel, liebe Frau Loschow, zuerst einmal möchte ich mich von Herzen für Ihren grandiosen Podcast bedanken. Bitte, Katrin. Ich finde das auch nicht übertrieben. Nein,
nee.
Ist so, wie es ist. Mhm. Im Dezember letzten Jahres bin ich bei der Suche nach Podcasts mit dem Thema der Psychologie bei Ihnen gelandet und habe nun alle, Ausrufezeichen, alle, ja? Alle Folgen durchgehört. Wir sind jetzt bei Folge 139. Meine
das war's. Also alleine dafür.
Also da kriegst du schon mal die goldene Psychologen beim Frühstücknadel. Inhaltlich und menschlich einfach so viel Mehrwert, inspirierend und einladend zur Selbstreflexion. Jo, genau das wollen wir.
Das ist toll.
Ermöglichung zum Perspektivenwechsel und Erweiterung des eigenen Horizonts. Jetzt groß geschrieben, danke für Ihre Zeit und Mühe, welche Sie investieren.
Ach, das finde ich ja toll.
Jo.
Ach, darüber freue ich mich.
Ja, auch du siehst noch nicht zu Ende. Das geht noch weiter. Ich selber laufe auch leidenschaftlich gerne und das oft mehrmals mit euch auf den Ohren. Ich finde das nicht skurril, ne? Zu wissen, da Katrin läuft durch die Gegend und hört uns zu.
Es war ja neulich schon mal jemand,
ja.
Der ja immer, die ja immer Appetit kriegt, weil wir immer über Essen sprachen.
So, solche Sachen. Oh, Mann. Mhm. Ich persönlich ernähre mich vegan. Ich sehe dies jedoch nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung. So, jetzt kommen wir nicht zu unserem Thema.
Das ist ein guter Gedanke übrigens.
Ja, ich denke, wenn man krampfhaft auf etwas verzichtet, wie zum Beispiel komplett auf Süßes, macht es einen auf Dauer nicht glücklich. Eher das Gegenteil. Dinge, auf die man aus Überzeugung verzichtet, können einen sicherlich in irgendeiner Weise glücklich machen. Ich denke, es ist, wie bei vielen Dingen, die innere Einstellung dazu. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die morgige Folge, also die von heute, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Herzliche Grüße, Katrin.
Also erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Katrin, für das Lob. Das finde ich so toll.
Ja.
Freut mich wirklich.
Ja.
Und vor allem, wenn sie alle jetzt gehört hat und immer noch dabei ist, dann hat sie einen extrem guten Geschmack.
Hat sie, ne?
Ja. Finde ich richtig gut.
Ja.
Dazu, zu dem Vegan, muss ich mal sagen, ich habe ja eine Zeit lang auch für Vegan für mich geschrieben. Eine Kolumne hatte ich da, ein Jahr lang oder so. Und zwar, weil ich nach meiner großen Operation vor 5 Jahren mich erstmal vegan ernährt habe. Und Tilly auch. Wir waren erstmal eine ganze Runde vegan unterwegs und ich habe dann für mich ganz persönlich festgestellt, dass das irgendwann nicht mehr funktionierte, was meine Blutwerte anging und meine Krankheit. Also das Kranksein hat sich nicht ganz damit vereinbaren lassen und auch mit meinem Geschmack. Also ich bin dann so ganz langsam davon weggerudert irgendwo. Und heute ist das eher so ein, ja, wie soll man sowas bezeichnen? Wie nennt sich sowas? Also eigentlich ist es, ernähren wir uns irgendwie,
Flexi-Veggie.
Ja, das haben wir. Das muss Flexi-Veggie. Kind muss ja einen Namen haben, ne?
Ja, Flexi-Veggie.
Also wir futtern alles Mögliche, aber achten drauf, dass es eigentlich relativ fleischlos ist, ohne dass das, ohne erhobenen Zeigefinger.
Nee, gar nicht, sondern wirklich. Also wenn wir uns mal auf einen Salat einen ganz dünnen Hühnerbrust oder sowas da reinschnibbeln, dann ist es schön. Oder dann unser Curry dann auch sowas. Also wir essen relativ viel Huhn, ne?
Wenn überhaupt Fleisch, dann eher Huhn.
Ja, so, und wenn überhaupt.
Ja, aber so zu bestimmten Sachen, also einmal im Winter so richtig schick Kassler, ist auch was Feines. Und irgendwann hatte ich wirklich Appetit. Und da kommen wir an den Punkt, wenn das wirklich so unangenehmer Verzicht ist, dass man die ganze Zeit so denkt, oh, wenn ich das jetzt nicht bald kriege, dann falle ich irgendwann über den Kühlschrank her. Dann ist das ein unangenehmer Verzicht.
Ja.
Und geht dann in Richtung Kasteiung.
Ja.
Und das ist es nicht. Das ist kein vernünftiger Verzicht mehr.
Dazu sagt Maxi, Maxi, moin.
Och, Maxi. Ja, unsere Maxi.
Unsere Maxi.
Oh. Hallöle, Maxi.
Maxi schreibt, gutes Thema. Also, auffällig der Verzicht macht Frust. Unzufriedenheit. Freiwilliger Verzicht hat Elan, spontan. Das Resultat kann durchaus glücklich machen.
Genau.
Genau so sehen wir das auch.
Genau so, sehr gut formuliert auch. Genau so sehe ich das nämlich auch.
Und Sandra, also wir haben viele Kommentare, vielen Dank, das macht Spaß, Leute. Wenn wir so, das mache ich jetzt regelmäßig. Wenn wir uns einigen, was wir machen wollen, dann schicke ich das schon mal. Das macht Spaß, wir können mit euch mehr kommunizieren.
So. Ja, ich finde das ja auch interessant zu hören, was andere Menschen darüber denken, was unsere Hörer dazu denken. Das ist ja wichtig für uns.
Also Sandra, die so wunderbare Bilder postet, was Manfred angeht.
Oh, die hat,
ja, hat tolle Sachen gepostet.
Mein neues Lieblingsbild mit den Sonnenblumen. Das müssen wir
mit
mal
den Sonnenblumen, genau.
So
und mit hier mit
Person of the Year.
Person of the Year, genau.
Die Person des
mit
Jahres.
Yoda, genau.
Yoda und Manfred.
Und Manfred, Wahnsinn.
Also für die, die nicht wissen, wer Manfred ist.
Na.
Manfred ist unsere kleine Ratte.
Ja.
Eine Stoffratte.
Ja.
Und die hat einen eigenen Podcast.
Hallo, ich bin Manfred.
Ja. Hallo, ich bin Manfred.
Ja.
Ja. Und inzwischen gibt es eben Manfred auch als Plüschratte.
Genau, die so. Stiefelzimmer, die Show. So, Sandra schreibt, Verzicht, Fasten, nö. Bin dabei zu leben und Leben ist groß geschrieben mit Ausrufezeichen. Meine Fastenzeit, 17.2. bis 3.4. besteht einfach daraus, dass ich mich an den kleinen Dingen freue, das mache, was ich möchte und auch sage, wenn ich etwas nicht möchte. Denn man darf auch Nein sagen. So ist es.
Genau. Ja, Fasten ist auch zum Beispiel so eine Sache, die, wenn jemand sich dazu entschließt, und er das Gefühl hat, er entschlackt, er reinigt sich, was weiß ich, es ist aus Glaubensgründen, sowas, und es ist sein Entschluss. Und er fühlt sich dabei dann auch glücklicher oder bestätigt oder was auch immer, ist das ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn das jetzt eine reine Quälerei ist und irgendwo auch immer so die Frage birgt, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Dann kann man auch mal drüber nachdenken und für sich das anders machen. Und wenn Sandra sagt, ich mache, für mich bedeutet das Freude an kleinen Dingen und ich gehe mal so einen Schritt zurück und so und guck mal und mach das, was ich will und übe mich auch darin, Nein zu sagen, dann ist das für sie ihre Sache, so wie sie das sieht. Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner, wenn jemand wirklich für sich etwas so sieht, wie er es möchte und dann auch individuell tut. Nur weil alle es machen, heißt das noch lange nicht, dass es mir persönlich irgendwie gut tut.
Also, wir bewegen uns jetzt mal zurück in die 80er Jahre. Da gab es einen bärtigen Psychologiestudenten, der zusammen mit seinen Kommilitonen einen Trend folgte, nämlich Fasten. So. Du erinnerst dich.
Oh Gott.
Oh mein, Leute. Ja, es war so. Das war die Zeit in Hamburg. Psychologie studieren heißt viel Selbsterfahrung. Also viel so. Weißt du, das waren so die Zeiten, wo die Männer mit langen Bärten und langen Haaren im Hörsaal saßen und Strümpfe gestrickt haben.
Ja, genau. In selbstgefärbten Latzos.
So. Das
Jesus-Latschen und kleinen Freundschaftsbändern.
Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, darauf wollte ich gar nicht raus.
Doch, das sind schöne Erinnerungen. Ich lache da heute noch drüber.
Ja, wunderbar. Also,
und es gibt ja Leute, die sind aus dieser Phase nie rausgekommen.
Warum lacht sie jetzt so, die Frau? Wovon rede? Von wem?
Und du hattest einen Herbstwald als
Tapete. Oh, jetzt, Leute. Oh, da ist jetzt eine Tonstörung. Eine Tonstörung. Oh, ich hab dich gar nicht verstanden. Das hat jetzt, komm, lass mich das zu Ende bringen.
Ach komm. Ja, mach doch.
Nein.
Hau rein.
Schön, dass sie das amüsiert. Also, so. Und dann haben wir gesagt, also gehört zur inneren Reinigung dazu, dass man dann auch mal so richtig fastet. Aber richtig, also richtig fasten, ne? Nur mit Trinken und ein bisschen Brühe und so. Und ich war mit dabei und, wie soll ich sagen, mein Kreislauf fand das nicht so pretty. Das
heißt, nee, überhaupt nicht. Das war als erstes in die Apotheke und hat sich erstmal, wie heißen diese Dinge?
Klistier, ja, weil man muss ja so unten, hinten, da muss man ja irgendwie sich auch da reinigen.
Und das war
ein Gefluche. Das war ein Scheiß. Ich mich dann ins Klo, wir frühstücken gar, ist egal. Ich mich dann ins Klo angespielt und dann setz dir mal selbst ein Klistier. Das ist schon.
Ich habe es dir angeboten.
Na, nie im Leben.
Darüber kann ich heute auch nur lachen.
So, also ich kam mir vor, weißt du, wie im Zirkus, wenn da die Akrobaten da so Verrenkungen machen. Also, so, die Bilder, die euch jetzt im Kopf entstehen, sind voll beabsichtigt. So, und dann habe ich das Gesicht irgendwie da so reingedrückt, aber es war alles so irgendwie. Na, wie dem auch sei, schlimmer war aber, dass mein Kreislauf anfing, das nicht gut zu finden. Mir war immer saukalt.
Du hattest eiskalte Hände und Füße noch ansonsten, weißt du, so das.
Und hast du mich gewärmt? So nein.
Ja, natürlich.
Ja, ich war saukalt, ne?
Ich habe dich eingewickelt in die Bettdecke. Das war noch die Zeit, als du auf dem Futon geschlafen hast und ich auf der Matratze, wenn ich dich besucht habe.
Genau, so war das.
Ich durfte noch nicht auf den Futon
umziehen. Das war noch vor einer Zeit, genau. Und ich habe gestunken wie ein Berserker.
Ja. Mhm. Also wirklich.
Ja.
Wirklich, so die Haut. Es ist irgendwie, also du musst unheimlich viele Stoffe in dir gehabt haben.
Du, ich habe viele Stoffe.
Ja, du hast
viele Giftstoffe.
Entgiftet wie Wahnsinn. Also,
ich kam mir vor, wie heißt denn der von den Peanuts Linus, ne, mit der Schmusedecke, der immer so vor sich hinschmuddelt, ne? So.
Also auf jeden Fall, so. Ich wusste ja nicht, ob das so gemeint ist.
Das wusste ich ja auch nicht, ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht und ich habe es nachher auch abgebrochen, weil ich hatte so Jobs bei einer Sozialstation war das, da habe ich also damals schon so alte Leute auch betreut, als Student, und ich kam ja kaum die Treppen rauf und runter.
Also, ja, ging also du warst bedürftiger als die alten Leute, die du betreut hast. Also, könnte dem alten Mann die Treppe hochheben.
So ungefähr, so. Ja. Also das war meine Erfahrung mit dem Fasten.
Mhm. Das war auch nicht gut, dass das alles ohne Begleitung und ohne ärztliches Wissen, ohne ein Buch, ohne, ja, ihr hattet da irgend so ein Buch.
Da werden Fasten aber, leicht gemacht, irgendwie so.
Ja, aber es wäre gut gewesen, es wäre ein bisschen mehr Sinn und Verstand dahinter gewesen, denke ich manchmal. Also, ne? Wie wenn der Kreislauf...
Psychostudenten.
Ja, war auf einem Selbstfindungstrip.
Aber so.
Das war irgendwie komisch.
Ich habe mich selbst gefunden. Ich habe mich... Naja.
So, und das war also Fasten mit Tilly.
Ich sagte, dir, könnte ein Teller da mal so.
Ja, aber natürlich, mein Schatz.
Oh, Berliner, wo wir beim Fasten sind. Berliner haben mit Pflaumenmus drin.
Haben wir uns heute mal zum Frühstück geleistet. Und wir haben uns einen geteilt.
Mhm. Ja.
Ne?
Ja.
Also,
ja.
Das aber ist auch eine Art von Verzicht, aber die bekommt uns sehr gut. Mhm. Und das ist gewollt und dann isst man auch den halben mit unheimlich viel Bedacht und mit kleinen Hubs. Und ich finde das irgendwie sehr angenehm, das so zu machen.
Ja.
Das ist aber eine freie Entscheidung, ohne dass sich das irgendwie, ohne dass sich diese Art von Verzicht komisch anfühlt. Im Gegenteil, sie fühlt sich gut an.
Ja. Und das ist einfach dieses, jetzt psychologischer noch, dieses Gefühl der Selbstkontrolle. Dass man also wirklich sich selbst innen drin, also einfach bestimmt, was esse ich nicht, wie lange, was mache ich. Mhm. Weil Verzicht hat es ja viel mit Selbstkontrolle zu tun, logischerweise. Und das Thema ist ja, macht es glücklich, das kann tatsächlich glücklich machen.
Aber findest du nicht auch, dass beim Thema Verzicht dieser Grad zwischen glücklich machen und das ist gut für mich, hin zu das macht mich vielleicht zwar noch glücklich, ist aber überhaupt nicht mehr gut für mich, sehr eng ist. Also nimm zum Beispiel Verzicht auf Lebensmittel, kann aber auch im schlimmsten Fall in Richtung Magersucht gehen. Ja. Und dann ist es überhaupt nicht mehr gut. Oder es kann in Richtung Geiz gehen. Also wenn ich darauf verzichte, auf den Konsum und mich auch irgendwann bei einer Zäsur in meinem Leben frage, brauche ich das wirklich alles? Gut, dann verabschiede ich mich eben von allen Dingen Abos und mache vieles nicht mehr und muss auch nicht das Neueste haben.
Genau.
Aber Vorsicht, weil es kann ja eben auch zu etwas anderem tendieren, nämlich zu Geiz oder zu Selbstkasteiung.
Geiz ist geil,
da wollte ich gerade darauf hinaus. In dieser Gesellschaft ist es manchmal, oder wird es so manchmal von so einem Trend so ein bisschen durchflossen, wo dann Geiz ist geil ist. Oder das nennt sich dann Scandi-Design, also alles ganz runter und dann eben skandinavisch, also wo nichts mehr ist, also wo das wirklich ganz abgespeckt ist und wo man das Interieur wirklich ganz runterfährt. Mhm. Aber wenn man es richtig nimmt, ist das nicht alles. In Skandinavien hast du trotzdem überall verspielte Ecken. Du hast immer noch beim sogenannten Scandi-Design hast du ja natürlich Design, was sehr runtergefahren ist. Hier Alvar Aalto oder so, also wirklich, oder Arne Jacobsen, wirklich Möbel und so weiter, die sehr schlicht sind.
Sehr pur,
ne? Pur und so weiter. Auf der anderen Seite werden dazu dann aber trotzdem auch manchmal Sachen kombiniert, wie eine schöne Decke, die ein Volksmuster hat. Oder
aber die kommt dann richtig zur Geltung.
Die kommt dann richtig zur Geltung. Es ist nicht zu viel.
Ja.
Aber man verzichtet nicht auf alles und macht alles ohne Farbe oder so. Wir Deutschen neigen manchmal dazu, etwas zu doll zu machen.
Ja.
Wir entscheiden uns für Verzicht und dann geht das aber bis hin zu Geiz ist geil. Oder eben bis hin zu total Diät und Fasten. Vielleicht sogar Magersucht. Wir gehen immer den Schritt zu weit, ganz oder gar nicht.
Und Diäten müssen ja auch irgendwie wehtun, damit sie funktionieren.
Ja,
ne? Also da kannst du ja nicht so, da musst du in der Woche auch wirklich ein paar Kilo abnehmen, sonst hat es ja keinen Sinn.
Ne?
Also,
ich habe mich selbst erwischt, wie ich auch so einen typisch deutschen Satz von mir gegeben habe. Ist ja auch manchmal schlimm. So. Du wurdest ja geimpft gegen Corona und dann haben wir ja drüber gesprochen, dass die nächste Impfung dann in ein paar Wochen ansteht und so weiter. Und dann haben wir eben gesagt, dass wir von Freunden und aus unserer Umgebung gehört hatten, dass teilweise die zweite Impfung ein bisschen schwieriger ist und so weiter, Nachwirkungen hat. Und ich habe wirklich diesen typisch deutschen Satz von mir gegeben, naja, wenn das denn so ist und dann die zweite Impfung ein bisschen schlimmer ist, ist das ja eigentlich gut. Man merkt, wie der Körper arbeitet und sich da und Antikörper aufbaut.
Ja.
Da habe ich nur gedacht, was für ein Schwachsinn.
Ja, aber du hast ja gar nicht so Unrecht.
Nein, aber es ist wieder dieser ganz oder gar nichts Satz.
Ja.
Anstatt zu sagen, schön, wenn da nichts passiert, wenn es einem nicht so gut geht, ist das ja auch nicht so schlimm. Oder weiß man wenigstens warum oder sowas. Nein, es ist dieser Glaube daran, dass man sich quälen muss.
Alles oder nichts ist für viele Menschen, für mich zum Beispiel auch, einfacher manchmal auszuhalten als so eine flexible Kontrolle.
Also eine Gratwanderung.
So, nehmen wir das Beispiel. Wir sind wirklich, Annika und ich, gut durch die Weihnachtssüßigkeiten gekommen. Ne? Ich bin wirklich ganz straight an diesen ganzen Dominostein und diesen ganzen wunderbaren Sachen, bin ich wirklich straight dran vorbeigelaufen. Und wir haben uns hier von unserem Bäcker wunderbare Zimtsterne von Odin, sündhaft teuer, aber sündhaft gut. Und die haben wir uns dann gegönnt. Aber wir haben diesen ganzen Scheiß,
nicht gehabt. Und weil die eben auch so sündhaft teuer sind, aber eben auch gehaltvoll, bio und so richtig lecker, haben wir dann also uns dann zum Kaffee oder Tee nachmittags einen gegönnt. So,
genau.
So, und dann?
Und dann ist gut. Was ich sagen will, ist in dem Moment, wo ich schon beim Einkaufen darauf verzichte und das Zeugs hier nicht rumschlummert, ist es für mich kein Problem. In dem Moment, wo da nur eine Tüte von irgendeinem Kram hier, dann laufe ich wie ein Geisteskranker, laufe ich hier durch die Gegend, bis ich dann die Tüte habe und dann mache ich die auch alle. Also ich habe ja nicht dieses Maß, ja.
Eine Freundin sagte neulich zu uns, weißt du, und das Schlimmste ist, ich stehe ja nachts sogar noch auf und gehe zum Kühlschrank.
Da muss sie auch drüber lachen. Silvia, wenn du uns hörst. Ne? Ja. Ja, wir denken an dich. Ja,
ja, genau.
Ja.
Das ist so, liebe Grüße. Das ist so typisch, ne? Dass man also noch sowas auf sich nimmt, anstatt dann wirklich zu sagen, nein, dreh dich um, schlaf weiter.
Nein, weil, und dann sind die Regeln klar. Es ist eben nichts. Nicht alles oder nichts. Aber das Leben ist nicht alles oder nichts. Das Leben hat viele Zwischen- und Grautöne und damit musst du umgehen können. Auch damit.
Ja, oder man, wie soll ich sagen, die gehören zum Leben dazu.
Ja.
Dieses Drangsalieren, das ist das Problem.
Ja.
Weil Folgendes passiert. Du kriegst dadurch, dass wenn du dich so drangsalierst und sagst, nein, das kommt nie wieder, das, ne, nie wieder Süßigkeit, nie wieder dies, nie wieder kannst du nie durchhalten. Das heißt, irgendwann wirst du rückfällig, irgendwann haust du rein, machst du dies, machst du jenes oder kippst drüber und es wird überhaupt nicht schön. Das heißt wiederum, du kriegst ein schlechtes Gewissen, du ziehst wieder die Notbremse und der ganze Kreislauf fängt von vorne. Was passiert noch? Du schämst dich. Und diese Scham und diese Schuldgefühle, die machen dich eigentlich innerlich kaputt.
Ja.
Und das ist schlimmer als jetzt ein Kilo mehr, ganz ehrlich.
Ja.
Für die Psyche ist das typisch. Ja. Ja. Also lieber dann mal sich vorm Kühlschrank wiederfinden und sagen, okay, hat jetzt super funktioniert, war aber auch lecker, alles gut.
Gut, und alles vor allem schön. Dann diese und Sachen dann auch, wenn es dann so ist, dann genießen, weil es hat ja seinen Grund. Also es hat ja seinen Grund, warum du gerade jetzt so einen Janker aus Süßigkeiten hast. Also da mal auch gucken, warum gerade. Bist du gerade gestresst, frustriert? Vielleicht bist du auch glücklich, vielleicht irgendwie irgendwas. Also es gibt ja emotional tausend Gründe, warum du gerade jetzt was essen oder was trinken oder sonst was willst. Beim Rauchen genauso ist eine andere Geschichte. Essen musst du, rauchen musst du nicht. Aber bei der Raucherentwöhnung ist es genauso wichtig. Es gibt Menschen, die schaffen das auch in Eigenregie tatsächlich, denn die fahren dann auch auf null runter. Und wenn du es ein Jahr ungefähr geschafft hast, dann wirklich dabei zu bleiben, dann sollst du auch einigermaßen durch sein mit dem Thema. Aber viele schaffen es nicht, weil sie sich nicht der Frage stellen, was bringt mir die Zigarette? Ist es Entspannung? Ist es Genuss womöglich? Ist es Geselligkeit? Kommunikation beim Zusammenrauchen?
Also Übersprungshandlung, ich brauche was in der Hand, Stress, sonst bin ich unsicher.
Ja, oder Stressabbau, so. Und diesen Fragen musst du dir, die musst du dir stellen und die musst du lösen. Du musst Alternativen dafür finden, weil sonst kommt die Zigarette ganz schnell wieder aus genau diesen Gründen. Also deswegen ist so. Also gucken, reflektieren und dann.
Ne? Weil vieles von dem, was wir unbeabsichtigt oder was wir im Leben tun, hat ja seinen Grund.
Ja.
Psychologischer Natur.
Ja.
Wir machen ja nicht das alles nur so aus Quatsch.
Ja.
Ne?
Es gibt zum Thema Versuchung und so weiter, gibt es so ganz berühmte Psychoexperimente. Das wohl berühmteste Experiment, das, wer es nicht kennt, muss es jetzt einfach mal hören. Das ist das Marshmallow-Experiment. Das ist vor rund 60 Jahren von Walter Mischel in Amerika durchgeführt worden. Und zwar so eine einfache Variante. Er hat vierjährige Kinder zusammengetrommelt und hat dann den Marshmallows vor die Nase gelegt und hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr den Marshmallow nicht aufesst, bevor ich komme, bekommt ihr 2 Marshmallows dazu. Wenn ihr den vorher schon aufnascht, dann gibt es nur 1 Marshmallow dazu. Also überlegt euch das gut. Und dann ist Walter ist dann gegangen. Und dann gab es natürlich einige der Lütten, die haben das gleich weggehauen. Dann bekamen sie nur 1 Marshmallow. Und dann gab es andere, die haben tatsächlich so lange gewartet, bis Walter wieder zurückkam. Und die bekamen dann 2. So weit, so gut. Walter hat ihn aber den Lebensweg weiter verfolgt, bis in das Erwachsenenalter und hat herausgefunden, so sagt er, dass diejenigen, die warten konnten, Bedürfnisaufschub, im Erwachsenenleben zufriedener, erfolgreicher waren, mehr Geld verdient haben, also alles, was so American Dream, den ging's, die waren besser im Leben angekommen als die kleinen Süßen, die erstmal den Marshmallow gleich weggehauen haben. Kleine Zäsur, sein Experiment wurde ein paar Mal wiederholt, es kam zu ähnlichen Ergebnissen, aber jetzt ist neu, gibt es einen Kollegen, der hat das nochmal so richtig vernünftig mit ein paar hundert Kindern gemacht und auch statistisch sauberer ausgewählt und hat gesagt, Walter, das ist ein bisschen zu einfach, was du da gemacht hast. Ich habe nämlich mal geguckt, aus welchen sozialen Umständen kommen denn meine Kinder und da kam eigentlich heraus, immer noch, dass die Kinder, die aus sozial besser gestellten Familien kamen, nachher auch tatsächlich langfristig erfolgreicher waren und besser im Leben angekommen sind als Kinder, die eben sozial eher wackeliger aufgestellt waren.
Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, wer hat denn eher mit einem Bedürfnisaufschub reagiert? Das wäre ja jetzt interessant gewesen.
Also darum ging es. Ja, aber wollte er tatsächlich anscheinend diese ganzen anderen Umstände, die anderen Variablen, wie soziale Herkunft und so weiter, hat er wohl in seiner Untersuchung nicht so richtig bewertet.
Ja, muss er ja auch nicht.
Naja.
Weil alles, was die Umwelt oder die Erziehung oder so ausmacht, zeigt sich ja in dem Bedürfnis Aufschub. Bist du reflektiert? Hast du das mal schon mal gehört und so weiter?
Genau, das sagt Wolter nämlich auch, Leute, diejenigen, die eben reflektierter waren, so, es ist auch ein Zeichen von, wenn du so willst, von Intelligenz auch, wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt mal zurück und sah nachher dann zwei Stück davon.
Ja, wenn jetzt eine zweite Untersuchung also gefolgt wäre, die sagt, gut, wir haben das jetzt raufgefunden, jetzt möchte ich noch wissen, ob diejenigen, die einen Bedürfnisaufschub leisten konnten, ob die wirklich aus sozial anderen Schichten kamen. Aber das ist ja was anderes.
Na gut. Ne? Also wie dem, also
man kann ja manchmal auch diese psychologischen Experimente noch ein Apfel durch ein Ei teilen und kann ja das Ganze mit nassen Feudeln mal nehmen. Und da kommen ja Sachen raus, ich kann ja alles untersuchen.
So, also Wolter mittlerweile, glaube ich, so ist er an die 90 jetzt so. Er verteidigt sein Marshmallow-Experiment immer noch. Und
ja.
Also was man damit auch sagen kann, ist in der Kindererziehung, es ist nicht gut, dann immer konfliktvoll Kids nachzugeben und denen alles zu geben und zu machen. Es ist auch gar nicht schlecht, so einen Bedürfnisaufschub zu trainieren und zu sagen, nein, du musst so sparen oder es gibt es dann später oder zu Weihnachten, keine Ahnung, oder es gibt es vermutlich gar nicht. Also Kinder immer gleich alles zu geben, gleich nachzugeben, scheint laut Marshmallow-Experiment keine gute Prognose für das spätere Leben zu sein.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du kennst Eltern, die ihren Kindern Taschengeld geben und eigentlich es sofort wieder konfiszieren und sagen, das bringen wir aber jetzt lieber aufs Sparbuch.
Ja.
Weil Sparen ist irgendwie sinnvoller. Und wo du als Kind irgendwie das Ganze gar nicht verstehst und damit eigentlich auch nicht das eigentliche Ziel von Taschengeld mitkriegst. Das geht ja eigentlich darum, dass du lernen sollst, mit Geld umzugehen. Mhm. So lernst du nur darum, dass es um Verzicht geht und dass irgendwo Geld ist. Ja. Aber was man damit eigentlich machen kann, die Größenordnung und dass du selber damit umgehen lernst, das ist ja eigentlich dann nicht mehr vorhanden. Genau.
Leute, was ihr jetzt gerade hört, ist eine Mandarine. Ich pelle uns hier eine Mandarine. Ja. Willst du eine halbe ab?
Ja, gerne.
Ja, kriegst du.
Mandarine nehme ich immer gerne.
Und kennt ihr diesen Duft, wenn du die dann so
pulst? Oh, das
so
eine der schönsten Gerüche, die es gibt.
Genau.
Und ich kann ja Mandarinen essen, also im Kilo.
Also das ist jetzt Experiment Marshmallow von Walter, Mische. Und es gibt noch ein zweites, und lasst ihr euch damit in Ruhe, was ich aber auch ganz interessant fand. Es ging um die Frage, wie soll ich sagen, ist unsere Willenskraft irgendwann mal erschöpft? Gibt es so etwas wie ein Reservoir an Willenskraft, was dann irgendwann mal nachlässt und dann erliegst du jeder Versuchung? Also jetzt konkret, das ist Roy Baumeister.
Bob der Baumeister.
Bob der Baumeister. Der hat folgendes Experiment gemacht. Also seine Theorie, der Wille wird schwächer, wenn er zu stark beansprucht wird. Der Wille wird schwächer, wenn er zu stark beansprucht wird. So. Es ging um die Frage Radieschen oder Kekse. Also für eine Studie führte er seine Probanden in einen Raum, in dem es nach Schokokeksen duftete.
Okay, Manfred, ich bin absolut dabei.
Manfred liebt Schokokekse. Also Schokokekse duftete. Auf dem Tisch stand das Gebäck neben einer Schüssel Radieschen. Ui, hast du verschluckt?
Oh Gott.
Willst du was trinken?
Das war die Grete.
Das war die Grete in der Mandarine.
Ja.
Okay, doof ist trinken.
Also, mal. Sprechen so. und gleich so eine Mandarine essen.
Der ist nicht doof. Also wir haben jetzt Schokokekse neben Radieschen. Eine Teilnehmergruppe musste mit den Gemüse vorlieb nehmen, während die andere die Kekse bekam. Die Radieschengruppe gab bei einem anschließend zu lösenden geometrischen Puzzle schneller auf als die glücklichen Keksesser. Die hielten mehr als doppelt so lange durch. So, und er sagt also, Roy, der Baumeister, sagt dann, okay, der Verzicht scheint den Willen der Radieschengruppe frühzeitig erschöpft zu haben. Eine Anstrengung des Willens in einer ersten Aufgabe führt bei einer zweiten zu einer schlechteren Leistung. So. Und mehr als 100 Studien konnten das belegen. Das heißt, in dem Moment, wo du erstmal sozusagen, ne, du darfst keine Schokokekse, du darfst nur Radieschen, das erschöpft deine Willenskraft so dermaßen, dass du kein Durchhaltevermögen nachher mehr hattest.
Und kommt wo haben sie diese
in welchem, oh, jetzt kommt Annika.
Welchem, ja, Land wurden diese?
Amerika.
Ja, naja, dann wundert man ja gar nichts.
Was hat das
damit? Oh, also viele Amerikaner stehen nicht so auf Gemüse. Und auf Radieschen schon gar nicht.
Horseradish, ne?
Die sind eigentlich Rettich. Also Radieschen, die sind eigentlich konditioniert auf Junkfood oder auf Kekse, auf Brownies und, ja, und Cookies und so. Und das hat was mit Belohnung zu tun. Okay. Du weißt, wie viele amerikanische Kinder kriegen, selbst wenn du sie irgendwo siehst, im Café oder also im Diner, kriegen sie diese großen Cookies und ein Glas Milch. Das ist für sie Belohnung.
Ja.
Naja. Das hat noch eine andere Bedeutung als bei uns. Okay. Bei uns essen wir selten diese großen Schokokekse, diese typischen Cookies. Und das ist für die Mom und das ist für die wirklich, wirklich eine Belohnung. So, und jetzt kriegen sie die. Mhm. Und die anderen kriegen da irgend so ein abgetakeltes Gemüse, was sie sowieso nicht mögen. Das ist eine ganz klare Unterscheidung.
Das macht mich fröhlich, genau. Nee, und dann würde ich auch noch so einen scheiß Puzzle da lösen.
Also bei uns wäre es ja logisch, also wir hätten dann irgendwie so einen Leibniz-Keks und dagegen Radieschen. Ich glaube einfach, dass bei uns das Ganze ein bisschen anders aussehen würde, weil wir viele Leute haben, die auch gerne Obst und Gemüse essen, die gar nicht so gerne Kekse essen. Hm. Also ich zum Beispiel, ich würde ja freiwillig nach dem Radieschen lang.
Echt? Ich nicht.
Ja, du nicht, aber du magst ja auch Radieschen. Wenn du, wenn dir gesagt wird, nee, du musst hier Radieschen essen, dann würdest du sagen, naja, auch nicht, finde ich nicht so gut, ich mache nämlich auch die Schokokekse, Kekse vielleicht lieber, aber da du Radieschen magst, würde, und die sind schön frisch und gerade vom Markt, dann isst du die auch und freust dich drüber.
Okay.
Also das hat schon so ein bisschen, also kulturelle Unterschiede gibt es auch bei sowas.
Ja. Gibt ja auch Culture Fair Tests, wenn man das wohl mal probiert, das auszuhören. Wie dem auch sei, also das scheint, das ist so das zweite Experiment. Die Frage ist die Willenskraft. Irgendwann endlich ist sie erschöpft. Und da sagen dann auch viele andere Forscher, naja, okay, mag ja sein, aber wir haben, im Prinzip haben wir alle mehr als genug Willenskraft, um bestimmte Sachen durchzuhalten. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Viktor E. Frankl, der ja gesagt hat, wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und das glaube ich, wenn ich weiß, warum ich jetzt gerade eine Diät oder warum ich, weil ich Diabetes habe, auf Zucker verzichten muss oder Corona, warum ich jetzt eben auf Party verzichten muss, wenn mir das deutlich ist, dann kann ich auch das Wie eher ertragen.
Richtig, und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, und da schließt sich der Kreis. Wenn ich freiwillig entscheide, welchen Verzicht ich mache.
Ja.
Und wenn das meine Entscheidung ist und wenn ich einfach abspecke und bestimmte Dinge nicht tue, weil ich mich dafür entscheide, dann habe ich auch keine Einschränkung und kann damit sehr glücklich sein. Es kann sogar mein Glück fördern. Nehmen wir zum Beispiel Menschen, die sich für den Buddhismus entscheiden oder für Zen-Meditation oder für sowas, die oder die zeitweilig einfach mal in ein Kloster gehen und einfach mal auf eine Runde Wohlstand verzichten. Einfach, weil sie sagen, ich habe alles, ich muss mich jetzt mal darauf konzentrieren, zum Beispiel, dass andere gar nichts haben. Und ich wende mich jetzt an Ärzte ohne Grenzen oder gehe in den Entwicklungsdienst oder ich arbeite freiwillig ein Vierteljahr in Kalkutta oder wie auch immer, das hat ja alles was mit Verzicht auch zu tun. Auf Luxus, auf Sicherheit, auf vieles. Und trotzdem kann ich ja sehr beglückt und beseelt aus dieser Phase herauskommen, weil sie mir persönlich sehr viel gebracht hat, weil sie mein Horizont erweitert hat und mein Weltbild wieder so ein bisschen gerade gerückt hat. Wir leben im Überfluss. Manchmal ist es ganz gut zu sehen, wie viel Überfluss wir haben. Es heißt nicht, dass ich darauf verzichte, aber es heißt, dass ich ihn mehr genieße, wenn ich einfach mal eine Runde drauf verzichte.
Ich finde nebenbei, jeder, der mal eine Diät oder sowas gemacht hat, weiß, wie toll denn der erste Apfel schmeckt, wie toll der erste Schokokeks schmeckt. Ja. Also das heißt, durch diese, das noch ein anderer Aspekt noch dazu, diese Reizüberflutung, die wir ja haben, überall, auch was Handy und Co. angeht, wie erholsam ist es, mal zu sagen, Schluss, ich mach das Ding aus. Ich fand das damals, trotz aller Umweltverschmutzung, ich musste relativ viel durch die Gegend fliegen, eine Zeit lang, und ich fand das sehr angenehm, im Flieger zu sitzen, und da war kein Handygebimmel, kein nichts, kein gar nichts, fand ich toll.
Nicht schlecht,
und ne? Das meine ich eben, es geht jetzt nicht nur um Essen und Nicht-Essen und so, es geht auch viel um diese ganze Elektronik. Auch da mal zu sagen, etwas, was mir immer noch schwerfällt, ehrlich, das Handy ist jetzt mal aus oder es ist Pause, ich muss nicht ständig drauf gucken.
Ja, im Moment ist es wieder ganz schlimm mit dir. Du kannst es überhaupt nicht aus der Hand legen.
Ganz, ganz doof. Finde ich auch doof. Ich will auch tatsächlich, das will ich jetzt wirklich, meine will, das Ding muss aus dem Schlafzimmer raus. Das muss irgendwo anders hin. Und wenn ich nachts doch noch mal auf Toilette muss oder sowas, dass ich dann nicht noch mal kurz checke, was ist da plötzlich los? Was soll nachts los sein, wo ich unbedingt drauf gucken muss?
Ne? Und du machst es ja nicht nur 5 Minuten, sondern es dann garantiert eine halbe Stunde an. Ich glaube nicht, dass der Schlaf hinterher wieder so tief und so entspannt ist, wie er vorher so ist. Es.
Also hiermit vor unserem Millionenpublikum, vor den Hörern, ich mache, wie nennt sich das? Digital Detox. Das ist ein Wort, ne?
Das ist ein Wort. Digital Detox. Ja, muss ja gleich noch einen englischen Namen haben.
Das haben wir damals auf den Lofoten, als wir in Nordnorwegen monatelang waren und wir hatten da keinen Empfang in unserer Hütte, war das ganz natürlich, ne? Da bin ich, wenn ich einkaufen gegangen bin, so einmal die Woche, dann habe ich meine E-Mails gecheckt. Und Monate später ist in Deutschland, ist nichts passiert. Die Welt dreht sich immer noch.
Ja.
Es war alles in Ordnung. Also man kann da viel.
Ich mache es doch auch. Mein Handy ist aus.
Ja.
Das ist einfach aus. Und dann irgendwann gucke ich da rein und dann kann ich auf einen Schlag alles beantworten, mir die Mails angucken und dann ist gut. Dann telefoniere ich eine Runde und dann mache ich das wieder aus. Ich will mich davon nicht drangsalieren lassen.
So. Und wir haben.
Ich verzichte da einfach drauf. Ich verzichte ja zum Beispiel auch auf Fernsehen.
Ja.
Ich habe seit Monaten nicht geguckt. Nicht mehr, ne? Lange. Einfach. Und es bekommt mir unglaublich gut.
Ja.
Alleine von der Schnitttechnik, also dieses schnelle Umschneiden, diese Bildsprache, die heute so sehr abgehackt, sehr schnell ist, am besten bei Videoclips zu Musik zu sehen. Ich habe mich, wenn ich denn da mal reingerate, ist es inzwischen so, dass ich richtig so, als wenn man mir so ein Brett vor den Kopf haut. Da bin ich wirklich nicht mehr gewohnt. Ich finde es schön, dass ich wieder so altmodische Sehgewohnheiten habe und tatsächlich in Ruhe aus dem Fenster gucken kann oder in Ruhe Blumen angucken kann oder sowas.
Oder Fotos.
Und das geht mit Fotos geht es wieder viel, viel besser, so wie früher. Ja. Dass ich mich wirklich auf ein Motiv konzentriere und es mir langsam erarbeite. Du siehst es an dem, was du fotografierst. Du fotografierst immer in irgendwelche Ecken und bist dabei sehr zerfasert.
So ja, irgendwie.
Ja, doch schon. Wenn du jetzt auch wieder so ein bisschen mehr deine eigene Mitte findest, dann geht das auch wieder ein bisschen anders.
Man darf nicht vergessen, unser Gehirn nimmt alles wahr. Das heißt, jedes Bimmeln, jedes Aufblinken am Handy wird mit unserem Gehirn mit Ohr. Da muss ich Aufmerksamkeit hinpacken und du kommst raus aus dem, wenn du sagst, aus der Mitte, du kommst da einfach raus. Und deswegen ist es eine gute Angelegenheit für das Gehirn, auch für das Stressniveau, was wir alle haben. Da mal drauf zu achten, dass wir uns nicht wirklich ständig ablenken lassen von diesem ganzen Kram. Von daher ist auch Verzicht auf sowas ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist wirklich ganz schön, das mal eine Zeit lang zu machen.
Ja.
Ne? Ja. Oder vielleicht auch andersrum, sich Handyzeiten zu erlauben. Also, dass man das Ding wirklich in die Tasche packt und sagt, so, jetzt habe ich Zeit und Ruhe und jetzt gucke ich mal rein und erledige einiges und dann packe ich das Ding wieder weg. Mhm. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass ich mich mit jemandem verabrede, derjenige steigt in den Zug, um irgendwo herzukommen und wir haben uns meinetwegen 3 Monate nicht gesehen. Mhm. Wir sehen uns, wir fallen uns in die Arme, wir setzen uns ins Café oder in die Kneipe und unterhalten uns und bei beiden liegt das Handy und jeder guckt ständig drauf. Ja. Was ist das?
Ja.
Das ist doch, also wenn man das mal von außen betrachtet, ist das bescheuert. Mhm. Du willst doch den anderen sehen, das ist, hat doch Priorität.
Und es ist nebenbei auch noch unhöflich, ne?
Nach dem Davon Motto, ganz abgesehen, es ist andere, unhöflich. Ne?
Und das ist wichtiger als, als du. Ja.
Gilt dann, wenn beide das haben.
Ja.
Also ich möchte mich mit niemandem mehr treffen, der das so macht. Mhm. Es sei denn, er entschuldigt sich und sagt, ich muss das hier noch liegen lassen, ich warte auf einen Anruf von XY und so und erzählt auch gleich, warum das so ist und so, weil es ja aus dem eigenen Leben ist und vielleicht deshalb interessant. Und wenn man das Telefonat erledigt hat, dann packt man das Handy weg. Hm. Das ist noch akzeptabel, alles andere ist nicht akzeptabel. Hm. Und ich habe mich da also wirklich zu einem richtig rigorosen Dinosaurier entwickelt. Ich möchte oder mag es nicht haben.
Mhm. Ich finde es schlicht und ergreifend unhöflich, Punkt. Und Menschen, die ich kenne, die, wie soll ich sagen, in einer höheren Funktion sind, oder Chefs sind, die richtig Guten, die nehmen sich auch das Recht raus zu sagen, so, ich will jetzt nicht gestört werden, auch mit meinem Handy nicht, und ich kümmere mich jetzt um dich oder wir bereden, das ist mir jetzt wichtig. Was für eine Wertschätzung auch mir gegenüber in dem Moment und auch dem anderen. Und ich weiß, du hast vor Jahren mal doch mal einen Fernsehbericht über so einen Supermanager, der einfach sagt, so, jetzt ist gut, also Handy ist weg, Laptop ist weg, ich muss mich entspannen für die nächste Sitzung oder für alles, ich bereite mich vor, ich habe vielleicht auch ein Blatt Papier und einen Stift, mache mir ein paar Notizen, was wichtig ist und dann ist gut.
Ich muss ausgeruht sein, ich bin Chef.
Ja.
Deshalb kann ich die Sachen ja wegpacken, ich habe ja Leute, die ich delegieren kann.
Ja.
Und das ist es immer, die Leute glauben, wenn sie jetzt unglaublich wichtig am Telefon hängen, dass jeder sieht, dass sie ja jetzt nun wirklich in einer verantwortungsvollen Position sind. Für mich sieht das immer aus, als ob die absichtlich irgendwie sich zum Abtreter machen und immer noch mal wichtig telefonieren müssen. Ein wirklicher Boss, der hat seine Leute dafür.
Ja, so ist es.
Na?
Chrissy, um noch mal auf Facebook zu kommen. Chrissy schreibt, hui, ein fast philosophisches Thema, ja. Ich denke, wenn ich freiwillig und aus Überzeugung verzichte, dass sich damit tatsächlich ein wohltuender und glücklicher Effekt einstellt. Mhm. Aber wenn ich verzichten muss, weil mir einfach die Ressourcen fehlen oder ich vielleicht nicht einfach so meine Situation verändern kann, beispielsweise durch Krankheit, dann denke ich, kann sich auch ein gegenteiliger Effekt einstellen. Richtig. Also, dass man sich unglücklich abgehängt und entwertet fühlt.
Genau. Das ist absolut richtig beobachtet. Mhm. Ich kann ja im Moment nicht raus und schon seit einiger Zeit nicht und ich kriege ja so ab und zu mal einen Lagerkoller.
Aber wenig,
weil ich einfach um die Sache an sich weiß und ich weiß, es ist endlich und dann ist gut. Aber
also endlich im Sinne von, sie wird dir wird's so wieder so gut gehen.
Oh Gott, ja.
Nicht, dass sie,
Die Zeit ist zu Ende, in der ich da hier rumhänge.
Dir geht's ja zunehmend besser, Gott sei Dank.
So. Und es wird jeden Tag ein bisschen mehr und irgendwann stürme ich auch wieder nach draußen. Das meinte ich jetzt eben.
Ja.
Gott. Man kann aber auch sich um Kopf und Kram reden. Ne? Mann. Wo wollte ich jetzt hin?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Und hier zu Chrissy. Und deshalb würde ich das genauso unterschreiben. Ich bin dazu gezwungen. Ich habe das nicht freiwillig mir ausgesucht, dass ich krank da niederlag.
Ja.
Aber inzwischen bin ich nicht mehr ganz so unglücklich, weil ich eben ein Ende sehe der ganzen Geschichte und sehe, dass es irgendwann, es geht bergauf und irgendwann in nicht allzu weiter Ferne werde ich auch draußen wieder, wenn auch langsam, aber doch vielleicht rumlaufen können. Ja. Und Aber bis ich diese Perspektive hatte, war ich genau, wie sie das beschrieben hat. Unglücklich und mit mir selbst nicht im Reinen und so weiter. Das mochte ich gar nicht gerne.
Nee. Aber du bist trotzdem, du bist wirklich sehr leidensfähig. Du bist leidensfähig.
Ja, ich lasse das andere nicht so mitkriegen, weil ich einfach denke, was kannst du zum Beispiel, oder was können andere dafür? Gar nichts. Mhm. Ich auch nicht, aber es bringt niemandem was, wenn ich jetzt jeden anblubber.
Nee.
Überhaupt nicht.
Nee, danke dafür.
Nee. Nein, gar nicht. Nee. Ich muss mich zusammenreißen, weil ich möchte ja auch jemand anderen um Hilfe bitten können. Mhm. Und das kann ich doch nicht, wenn ich Leute anblubber. Mhm. Also,
ja. Ja. So, Süße, 15 Minuten sind schon wieder um.
Oh, wir sappeln aber auch.
Ja, Martin, das ist so Frühstück, ne?
Also Verzicht ist wirklich ein interessantes Thema.
Mhm.
Betrifft jeden von uns mal früher oder später. Mhm. Ob nun mal der Geldbeutel nicht so gefüllt ist oder jetzt gerade Corona, wo dein Geld knapp wird.
Nein, aber wir leben gerade in Corona-Zeiten, wir leben unter einem Dauerverzicht, einer Dauereinschränkung. Ja.
Dauereinschränkung.
Ja.
Und du siehst, wie manche Leute damit gar nicht zurechtkommen.
Mhm.
Und dagegen protestieren, gegen diese Einschränkung.
Ja. Ja.
Ich glaube, das ist auch oft aus diesem Gefühl raus, einfach nicht verzichten zu wollen.
Da wird auch wieder die Willenskraft. Ne? Ja. Auf der anderen Seite merke ich schon auch noch so eine Art Solidaritätswelle. Wir sitzen alle, wir stellen uns alle diese Masken um und halten Abstand und versuchen, Impftermine zu bekommen und so. Also es gibt schon so eine Solidarität, doch.
Die gibt es auch und viele sind sich dessen auch bewusst. Aber es gibt ja nach wie vor auch die Leute, die dagegen rudern.
Ja.
Und die machen es einem ja nicht einfach. Denn wir müssen ja trotzdem den Verzicht leben.
So.
Ich würde auch gerne durch die Gegend brüllen und sagen, will ich alles nicht.
Hm.
Ich will auch die Angst nicht haben vor der Krankheit und vor Ansteckung und so, will ich auch alles nicht haben. Aber da geht das weg nur, weil ich rumbrülle? Nein, geht du das
nicht. Hier ist der Aspekt mehr an den anderen, als an sich selbst denken. Richtig. Wir schützen auch andere mit unserem Verhalten.
Ja.
Hier kommt wieder Frankl an, warum? Wenn wir das wissen, warum wir das machen müssen, dann tragen wir auch noch dieses Wie.
Ja.
Das Warum muss aber auch von der Politik nochmal deutlicher und auch konsistent uns nahegebracht werden, damit wir verstehen, warum wir das machen müssen.
Auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit, natürlich sind es Politiker, aber die können sich auch nur auf das verlassen, was ihnen
Wissenschaftler,
sagen. Experten sagen.
So,
und die wissen natürlich auch nicht alles. Ein Politiker ist nicht allwissend.
Hm.
Den können wir jetzt auch nicht die ganze Verantwortung andichten. Ich meine, sie haben das, was sie gemacht haben, sie haben laut gebrüllt und wollten diese Posten gerne haben.
Hm.
Nun müssen sie damit leben und Entscheidungen fällen.
Hm.
Aber es sind Volksvertreter.
Ja.
Und insofern, bitteschön, ans Volk denken.
Genau.
Und deshalb müssen die Entscheidungen transparenter sein.
Ich und muss ja wissen, logisch warum. Und nachvollziehbar sein. Darauf wollte ich so. Das ist aber noch wieder ein anderes Thema.
Ja, ja, und manches ist absolut nicht nachvollziehbar, aber nur
also
Schwachsinn. Ne? Ja.
Aber ich finde, so ab und zu mal zu überlegen, auf was kann ich verzichten, muss ich wirklich, was wir gesagt haben,
muss ich wirklich unbedingt in den Urlaub jetzt nach Italien? Mhm. Vielleicht mal ein Jahr nicht.
So.
Wäre ja auch eine Art von Verzicht. Leide
ich da unglaublich drunter. So, solche Sachen.
Mhm.
Und dann das Gefühl zu haben, wenn du dann verzichtest, freiwillig auf was Sachen verzichtest, wie schön ist das?
Mhm.
Da mal seine Willensstärke auch mal wieder zu testen und dann überrascht zu sein. Jo, geht. Funktioniert. Mhm. Wie toll.
Ja.
So.
Aber ich verzichte nicht.
Na?
Ich verzichte nicht auf mein Mäuschen.
Nein. Und nicht auf Manfred. Nee.
Nein.
Nee.
Will ich nicht.
Ich bin Mäuschen übrigens, und Manfred ist die Ratte, ja.
Ja, Maus und Ratte.
So.
Das ist es.
Ach.
Der eine ist mit Watte gestopft.
Die Ratte. Die Ratte ist mit Watte.
Ja.
Ne? Und die Maus macht jetzt den Computer aus.
Oh Gott, jetzt wird's ganz sauber.
Ihr Lieben, nochmal danke für eure Mitteilung und.
Ja. Und vor allem gerne. Auch für die Lob und die Komplimente
Lob.
Und
ja,
so.
Das finde ich.
Das geht. Ah, das freut mich immer
ja,
so.
Ja, natürlich.
Richtig.
Ja.
Ja.
Wir wünschen euch viel Kraft.
Ja.
Für alles, was ihr so braucht.
Und verzichtet nicht auf alles. Das, also ein gesunder Verzicht manchmal ist ja gut, dann weiß man auch warum, aber bitte nicht kasteien und nicht auf alles verzichten.
Gut, okay, pass auf, jetzt zum Abschluss, weil wir sind ja eine Bildungssendung. Oscar Wilde. Oscar Wilde hat gesagt, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.
Ja, genau so, so ist es.
Oscar, ne? In dem Sinne, ihr schönen Lieben, Sonntag und bis nächste Woche.
Einen schönen Start in die neue Woche und bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Ja, und vorher am Mittwoch haben wir Manfred und dann war es auch noch Therapie. Das muss man auch nochmal sagen.
Ja, Mensch, also am Wochenende bin ich immer fix und fertig.
So. Ne? Tschüss, ihr Süßen.
Also, bis dann. Tschüss.